Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Beichten? Ich wüsste nicht was, liebe Zuhörer. Das ist heute unser Thema. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, machen wir uns überhaupt noch Gedanken über unsere Beichte oder gehen wir gar noch beichten? Wie sieht es denn aus mit den Kirchengeboten jetzt vor Ostern? Wie sieht es denn aus da mit dem Beichten? Sind wir mal ehrlich zu uns selbst und beantworten wir ganz persönlich für uns mal die Frage, beichten? Ich wüsste nicht was. Auf die Sprünge sozusagen wird uns jemand helfen, nämlich der Referent. Es ist Dr. Hans-Martin Lochner. Er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Dr. Lochner.
Ja, guten Abend, Herr Martin.
Herr Dr. Lochner, beichten, ich wüsste nicht was. Geht's uns nicht manchmal so?
Ja, sicher. Das ist schon ein Problem auch für mich, wenn ich mich auf die Beichte vorbereite, dass ich... Ja, da denke ich gerade dran. In früheren Jahren, als ich ja noch verheiratet war, habe ich da oft meine Frau gefragt und habe gesagt, du kennst meine Fehler besser wie ich. Kannst mir ein bisschen helfen? Und dann ließ ich mir so ein bisschen einsagen von ihr. Und sie hatte da manchmal wirklich sehr treffende Hinweise, was ich übersehen hätte bei mir.
Aber ist es nicht auch sinnvoll, jemand anderen vielleicht zu fragen, Mensch, was fällt dir auf an mir? Helf mir mal oder auch... Es gibt ja diese berühmte brüderliche Zurechtweisung.
Sicher, wenn ich große Kinder habe oder so, die können mir schon was sagen. Wäre vielleicht für die sogar ganz beeindruckend, wenn der Vater so eine Frage stellt und wenn die sehen, oh, der geht wirklich beichten, der nimmt das ernst. Pater Pio, das ist ja eine Gestalt, die die meisten von uns gut kennen. Diesen selig und heilig gesprochenen Pater aus Unteritalien. Ein Mann, dessen Leben viele Wunder geschehen sind und der viele Geistesgaben hatte. Ich habe vor ein paar Jahren mal seine Briefe studiert, die er seinem Seelenführer geschrieben hat. Es sind herausgekommen, ein ziemlich dickes Buch, viele Briefe, die er geschrieben hat. Und ich war mehr als erstaunt und erschrocken, weil immer wieder dieselbe Frage kam, die er seinem Seelenführer gestellt hat. Lieber Mitbruder, glauben Sie wirklich allen Ernstes, dass ich eine Chance habe, nicht in die Hölle zu kommen? Ich habe erst gedacht, ich traue meinen Augen nicht, wie ich das gelesen habe, von einem heiligmäßigen Mann. Das hängt damit zusammen, glaube ich heute, dass je mehr ich Gott nahe bin, desto deutlicher sehe ich, wie viel an mir noch nicht in Ordnung ist. Und je weiter ich von Gott weg bin, desto weniger sehe ich das. Und wenn man also sagt, ja, beichten, eigentlich brauche ich gar nicht gehen, ich wüsste sowieso nicht was, ist ein Zeichen, dass ich eigentlich für meine eigenen Fehler blind geworden bin. Ist da übrigens ein interessanter Hinweis. Da muss ich mir auch selber bei der Nase zupfen. Je weniger ich meine eigenen Fehler wahrnehme, desto deutlicher sehe ich die Fehler der anderen und desto mehr spreche ich über die Fehler der anderen. Das ist ja bei vielen Menschen so eine Lieblingsbeschäftigung, über die Fehler der anderen Leute zu reden. Ja, wir müssen auch bei uns heute, wenn wir zum Beispiel in den Seminaren für die Beichte einladen, auch immer sagen, bitte beichtet nur eure eigenen Sünden und nicht die Sünden anderer. Es ist also bei manchen, die sind sehr schnell bei den Sünden anderer und zu wenig bei den eigenen. Ja, unser Problem ist, glaube ich, überhaupt, dass viele, die sich zur Kirche rechnen, im Grunde genommen getaufte Heiden sind. So hat es mal selber Kardinal Ratzinger vor Jahren gesagt, dass sie nicht wirklich schon begriffen haben, worum es im Christentum überhaupt geht, sondern die im Grunde genommen wie Heiden leben, aber sich einbilden, vielleicht weil sie ja manchmal in die Kirche gehen und so, oder ja nicht ganz völlig ungläubig sind, ach ja, wir sind ja doch gute Christen. Und in Wirklichkeit ist es nur ein christlicher Schein, hinter dem also ein waschechter Heide, ein Ungläubiger im Grunde genommen sich versteckt. Also die mangelnde Sündenerkenntnis ist heute das große, große Problem, dass wir die Sünden überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Es wird auch kaum noch in der Kirche, in den Gottesdiensten, in den Predigten über Sünde gesprochen. Der Beichtstuhl ist weithin verwaist. Wieso? Wir haben ja eh keine Sünden, wir kommen sowieso alle in den Himmel. Und da möchte ich heute eben die Gelegenheit benutzen, auf so ein paar Defizite hinzuweisen, wo wir einfach blind geworden sind und wo wir überhaupt nicht mehr wissen, dass wir in Sünde leben, ohne dass es uns überhaupt auffällt. Der erste Punkt, an den ich da, den ich anführen will, ist der Sonntagsgottesdienst. Es war in der Kirche seit allem Anfang her ganz klar, wer dem Gottesdienst fernbleibt, ohne zwingenden Grund, weil er krank ist oder weil er bestimmte Aufgaben niemand anders kann sie übernehmen, Kranke, die ich pflegen muss oder ähnliches. Wenn ich ohne zwingenden Grund vom Gottesdienst wegbleibe, das ist eine schwere Sünde. Das heißt, es ist eine Sünde, wo ich in Gefahr bin, von Gott für immer getrennt zu werden, dass diese Verbindung zu Gott abreißt. Man kann auch sagen, der Sonntagsgottesdienst ist so eine Notration, die unbedingt notwendig ist, dass mein religiöses Leben einigermaßen noch am Leben bleibt, dass es nicht endgültig erlischt. Und wenn, wie das heute vielfach der Fall ist, einfach so einreißt, ja, wenn ich Lust habe, gehe ich in Gottesdienst, wenn ich keine habe, bleibe weg, ist ja nicht so schlimm. Man muss ja nicht jeden Tag mehr gehen und so, jeden Sonntag mehr gehen. Ach, andere gehen ja auch nicht und so. Das ist der Anfang vom Abfall in den endgültig in den Unglauben. Das sind so die Zwischenstationen, damit fängt es an. Und das Ende ist, ich bin im Grunde genommen verloren, bin in der Finsternis. Man muss sich vorstellen, eine Woche hat also 168 Stunden. Und wenn ich von diesen 168 nicht einmal eine Stunde mir Zeit nehme, für Gott, an Gott zu denken, mit ihm zu sprechen, mich von ihm, mir helfen zu lassen, dass ich neue Kraft von ihm bekomme. Wenn ich nicht einmal eine Stunde übrig habe, ja, also schon allein die Dankbarkeit, die fehlt. Denn jeder Gottesdienst ist ein Dankgottesdienst, wo ich dafür danke, dass ich all das habe, was der Herr mir Tag für Tag gibt. Und alle Kraft und Gesundheit und alles. Aber nö, es gehört sich alles so. Da braucht dann niemand danken, das ist gar nicht notwendig. Ich weiß, meine Frau ist vor Jahren, wie sie noch lebte, mal drüben in Russland gewesen, hat dort erlebt, wie diese Gottesdienste in der Ostkirche stundenlang dauern. Die sind nicht mit einer Stunde, sondern ist der halbe Vormittag, wenn nicht sogar der ganze Vormittag, mit Gottesdienst ausgefüllt. Und ich weiß auch von anderen Ländern, wo sie sehr viel mehr Zeit sich nehmen, auch Katholiken in Übersee und so weiter, sehr viel Zeit sich nehmen zum Gebet, weil sie so sehr die Hilfe von oben brauchen und danach dürsten und auch erleben, wie gut das ist, beim Herrn zu sein. Alles Dinge, die bei uns irgendwie untergegangen sind. Und den Gottesdienst nicht besuchen, ist nicht nur ein Verstoß gegen das dritte Gebot, dass wir den Feiertag heiligen sollen. Es ist vor allem ein Verstoß gegen das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Oder ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn ich am Sonntag anderes für wichtiger halte, dass ich Skifahren gehe, dass ich wandern will und sage, da brauche ich immer nicht den Gottesdienst, wenn ich baden will, bergsteigen will, irgend Freizeitvergnügen oder wenn ich ausschlafen will, wenn mir also das Bett und der Ausschlafen wichtiger ist als Gott, das sind meine Götzen. Da habe ich andere Götter, denen ich diene und da diene ich nicht mehr dem lebendigen Gott. Und deswegen sagt man zu Recht, das ist eine schwere Sünde. Und das Schlimme ist ja, dass die Leute, die in dieser Weise ins Schlampern gekommen sind, ja, manchmal gehe ich nicht eine ganze Weile nicht und so, dass die dann, wenn sie mal im Gottesdienst sind, meinen, ja, jetzt gehe ich zur Kommunion vor. Alle gehen zur Kommunion, warum soll ich dann nicht gehen? Wenn ich in schwerer Sünde stehe, und da stehe ich, wenn ich in dieser Weise den Gottesdienst freiwillig versäume, freiwillig nicht dran teilnehme und aus eigener freien Willen, ich könnte es ja anders machen. Wenn ich dann in schwerer Sünde stehe, dann kann ich nicht zur Kommunion gehen, dann muss ich erst beichten. Aber dieses Bekenntnis, ich habe so und so oft den Gottesdienst versäumt, den hören Sie heute beim Beichten ganz, ganz selten. Das ist ja gar nicht mehr wichtig. Ach, man muss ja nicht. Das ist so die Vorstellung. Überhaupt, was das erste Gebot betrifft, da leben heute viele Menschen in einem modernen Götzenkult. Sie haben alle möglichen anderen Dinge, die ihnen wichtiger sind. Wenn ich wirklich Christ bin, dann ist Gott das absolut Wichtigste in meinem Leben. Und ich frage nach, Herr, was ist denn dein Wille? Was soll ich tun? Was hast du mit mir vor? Welche Pläne hast du mit mir? Bitte hilf mir, dass ich deinen Willen tue. Und die meisten Leute meinen es genau umgekehrt. Ich habe es kürzlich wieder gehört, dass jemand sagte, jetzt habe ich so viel gebetet und Gott hat nicht gehört, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Gott hat gefälligst zu tun, was ich will. Und genau das Gegenteil ist, wir haben gefälligst zu tun, was der Wille Gottes ist. Darum beten wir ja im Vater unser, dein Wille geschehe, dass wir wirklich fähig werden, den Willen des Herrn zu tun. Dann kommen wir dem Reich Gottes nahe. Aber nicht dadurch, dass wir sagen, ja, Gott hat gefälligst meinen Willen zu tun. Wie gesagt, das sind der Götzenkult, der ist heute so verbreitet. Für viele ist das Geld viel wichtiger und die Karriere und die Selbstentfaltung und das Vergnügen. Fußball, ja, man spricht ja sogar vom Fußballgott. Für viele, gerade unter den Männern und den jungen Leuten auch, ist der Fußball das Ein und Alles, das Allerwichtigste in ihrem Leben. Oh Gott, oh Gott. Oder Hobbys oder noch schlimmer Sex. Sexsüchtige, Alkohol, Nikotin, Rauschgift und all diese Dinge. Mit diesen Götzen, wenn ich denen diene und nicht mehr Gott, dann richte ich mich selber zugrunde. Früher oder später, bei manchen Dingen, da sieht man sehr schnell, dass man sich zugrunde richtet. Aber eben auch, wenn ich Gott verlasse. Dann, ja, man sieht es ja in unserem Volk heute, dass es Gott verlässt und dann sieht man, dass es gewissermaßen, wie man so sagt, von allen guten Geistern verlassen ist. Auch unsere Regierung, dass sie Dinge tut, die sie unter keinen Umständen tun dürfte, dass sie falsche Entscheidungen trifft, genau das Gegenteil von dem tut, was eigentlich richtig und notwendig wäre für unser Volk. Und der weitere Punkt, wo wir gegen das erste Gebot verstoßen, das ist der ganze weite Bereich von Esoterik und Okkultismus. Spiritismus, Zauberei, Wahrsagerei, Pendeln, Tischelrücken, Uisha-Brick, Gläserrücken, Horoskop, Reiki. Reiki ist eine ganz gefährliche Geschichte. Yoga, Mantra, Gurus, ja, auch, dass ich fremden Religionen anhange, dass ich denke, ach ja, vielleicht ist der Buddhismus ganz interessant, jetzt probiere ich es einmal da ein bisschen, oder ich, Zen-Buddhismus mache ich mal, oder ich fahre nach Indien und gehe in ein Ashram und schaue mich da um und übernehme da Vorstellungen von anderen Völkern. Diese Dinge, ich habe sie jetzt nur kurz aufgezählt, die werden ja öfters hier in den Sendungen angesprochen. Diese Dinge, da genügt es nicht, dass ich sie nur beichte. Das ist wirklich Abfall von Gott und es ist notwendig zu sagen, Herr, bitte verzeih mir, ich habe hier gesündigt. Sondern da ist auch notwendig, dass ich ein persönliches Absagegebet spreche. Und ich bete mit den Leuten, die mit solchen Dingen zu mir kommen, dass sie sich ganz persönlich im Namen Jesu absagen, von jedem dieser einzelnen Dinge, Handlesen und so weiter, was es alles geschehen ist und was sie gemacht haben, Horoskop und so. Herr, ich sage mich los davon und ich bitte dich um Verzeihung, dass ich das getan habe. Und ich verspreche dir, nie mehr solche Wege zu gehen. Etwas ganz Wichtiges. Ja, und um es noch zu ergänzen, auch dieser Glaube an die Reinkarnation. Das ist eine fremde, von Asien zu uns eingewanderte Vorstellung, dass wir viele Leben haben. Das ist eine dieser berühmten Lügen Satans, wo er uns sagt, ach, weißt du, dieses Leben, das war jetzt nicht so besonders, aber beim nächsten kannst du es ja besser machen, da ist es ja dann gut. Aber dieses nächste Leben hier auf der Erde gibt es nicht, sondern es gibt nur das Gericht beim Herrn, dass er mit uns unser Leben durchgeht, dass das Buch des Lebens aufgeschlagen wird und dass da alles sichtbar wird, was wir getan haben. Wobei man schon jetzt dazu sagen kann, und alles ist verschwunden an Negativen in diesem Buch des Lebens, was wir aufrichtig gebeichtet, bereut haben und wovon wir losgesprochen sind. Der Johannes Hartl sagt das so schön, wenn wir wirklich beichten und um Verzeihung Gott bitten, dann drückt er auf die Löschtaste und dann ist das nicht mehr vorhanden, so wie wenn es nie geschehen wäre.
Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema Beichten, ich wüsste nicht was. Liebe Zuhörer, wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf.
Ja, der nächste Thema, das ich anschneiden möchte, ist das sechste Gebot. Es gibt ja und gab auch in der Vergangenheit ja oft Leute, die sagten, ach ja, sechste Gebot, das ist nicht so wichtig. Es ist erst das sechste, also das ist ziemlich weit hinten, das ist nicht so triftig, da sich groß Gedanken zu machen. Und das genaue Gegenteil ist richtig. Ich denke mir das oft, der Bereich des Geschlechtlichen im Menschen liegt ganz dicht beim Bereich des Religiösen. Die beiden Bereiche sind sehr eng verzahnt miteinander. Und deswegen ist jedes Versündigen auf diesem Gebiet betrifft die ganze Person und gerade auch den Bereich des Religiösen. Deswegen ist ja auch, ich weiß es nicht, ob es den meisten Menschen so geht, aber ich habe das in meinem Leben so erlebt, dass alle Sünden auf diesem Gebiet ganz besonders schmerzen und ganz besonders also das Gewissen belasten und dass man das sehr, sehr deutlich spürt. Ich kann mich erinnern, selbst in meinen ungläubigen Jahren, wo ich von Gott ferne war, habe ich das gespürt. Ja, das geht zum Beispiel an, dass wir meinen, ja, Ehebruch, ja, das ist ja heute etwas, was so weit verbreitet ist, da braucht man überhaupt nicht mehr zu sprechen. Dabei ist es ja sowohl von der Lehre der Kirche als auch eben von der Bibel und ganz besonders auch von Jesus her, dass er ganz eindeutig gesagt hat, dass das eine schwere Sünde ist und dass das nicht erlaubt ist, dem Menschen die Ehe zu brechen. Und auch das sechste Gebot sagt sehr klipp und klar. Und wir meinen heute, oh, no, ist ja nicht weiter schlimm, machen ja so viele. Und vor allem das Schlimme heute, wenn ich dann wieder heirate, bleibe ich im Stadium der Sünde. Ich sündige ja fortgesetzt weiter. Und deswegen kann ich gar nicht mehr losgesprochen werden, solange ich in dieser Sache hänge. Und da hat auch die katholische Lehre, auch der katholische Katechismus, nie einen Zweifel dran gelassen. Nur, dass es kaum noch jemand wagt, uns heute zu sagen. Ja, es geht ja so weit, dass man heute schon diskutiert, ja, diese Wiederverheirateten, ja, wo heute doch sowieso immer alles bei der Messe zur Kommunion vorrennt, warum sollen dann die ausgerechnet die Wiederverheirateten wegbleiben? Wobei ich selten erlebt habe, auch in deiner Seelsorge, das Echte, es kann vorkommen, dass Leute, nachdem sie diesen Fehler begangen haben in ihrem Leben, zur Umkehr kommen und es ernsthaft bereuen, dass sie diesen falschen Weg gegangen sind. Aber das ist die Ausnahme. Was ich mehr gemerkt habe, dass Leute sagen, die jahrelang die Kirche von innen nicht mehr gesehen haben, ach ja, jetzt hat ja unser Kind, hat ja jetzt Kommunion, da möchte man eigentlich schon auch mit zur Kommunion vorgehen. Ne? Das sind überhaupt keine echten Motivationen der Umkehr drin. Deswegen also, dass diese ganze Diskussion, die ja sehr breit geführt wird, eigentlich nur von Leuten geführt wird, die überhaupt dem Religiösen so fernstehen, dass sie gar nicht mehr wissen, wie unmöglich das ist, was sie da sagen und was sie da fordern. ein weiteres Gebiet, wo wir völlig blind geworden sind für das Sündhafte. Das ist, dass wir die vorherliche Keuschheit praktisch nicht mehr beachten. Das ist für unser ganzes Volk ein Riesenunglück. Und mit Riesenfolgen. Man hat Untersuchungen gemacht, alle kulturell hochstehenden Völker, die diesen Hochstand behalten haben, haben hier ganz streng gehandelt. Und genauso streng, wie es bei uns früher in meiner Jugend zum Beispiel noch ganz selbstverständlich war, dass es zum Beispiel für einen jungen Mann, der sich danach sehnte, mit einer Frau zusammenleben zu können, der wusste ganz genau, ich muss schauen, dass ich möglichst schnell zu einem guten Beruf komme, dass ich einen Abschluss schaffe, dass ich eine Existenz mehr aufbaue, damit ich ein anständiges Mädchen heiraten kann. Und ich kriege kein anständiges Mädchen, wenn ich das nicht tue. Es geht kein anderer Weg ins Bett eines Mädchens. Nur der über die Ehe, dass wir uns für ein Leben lang verbinden. Und da haben sich die jungen Leute auch angestrengt und haben auch jung geheiratet. Und überall, wo man das beachtet, wird jung geheiratet, mit dem Ergebnis, dass eben auch mehr als ein oder zwei Kinder kommen, was ja heute soweit die Regel ist. Und selbst die vielleicht mehr Kinder haben können, die stoßen sich daran, dass wenn sie heiraten und schon über 30 sind, dass eben eine größere Kinderzahl gar nicht mehr möglich ist. Und die Folge davon ist, dass unser Volk ausstirbt. Ich habe jahrelang die Statistiken in die Hände bekommen in früheren Jahren, wie ich noch jünger war, wie ich noch verheiratet war, und habe festgestellt, in den 50er, in den 60er Jahren, fast die Hälfte aller Kinder, die auf die Welt kamen, kamen aus Familien mit drei und mehr Kindern. Die hatten 40-45% aller Kinder gestellt. Und heute fällt das weitgehend weg. Ein- und zwei Kinderfamilien haben wir noch. Aber die mit drei und mehr, 4, 5, 6, 7, 8, alle die gibt's nicht mehr oder nur noch ganz vereinzelt. Und deswegen hat unser Volk keine Zukunft mehr. Und das führt in eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes, dass die Krankenkassen zusammenbrechen und nicht mehr zahlen können, dass die Altersversicherung zusammenbricht. Wir täuschen uns immer noch so, ach, das wird schon nicht so schlimm kommen und so. Das kommt, glaube ich, schlimmer, als wir es uns noch vorstellen können. Das sind die Kassen leer und nicht nur das, wenn wir in Deutschland fast nur noch alte Leute haben und viel zu wenig Kinder, die arbeiten und verdienen können. Wer soll denn in diese Kassen noch einzahlen? Und andererseits, wo sind die Arbeitskräfte, die Qualifizierten, die unsere Wirtschaft auf der Höhe halten können, die wir heute haben? Also das sind ganz schlimme Dinge, die wir auch gerade durch die Sünde auf diesem Gebiet herbeiführen. Es hat also die voreheliche das Zusammenleben, eine Reihe Fehler. Zum Beispiel führt es, wenn ich gewohnt bin, wie das heute bei vielen jungen Leuten ist, dass sie vor der Ehe 3, 4, 5, 6 Beziehungen schon mal gehabt haben. Da ist die eheliche Treue von vornherein untergraben. Wer es so geliebt hat, der tut sich sehr schwer, dann ein Leben lang mit einem Partner zusammenzuleben. Und das andere große Unglück, was wir haben, die jungen Männer sagen, ach, warum soll ich eigentlich heiraten? Ich habe jetzt eine Freundin und die kocht für mich und die besorgt alles für mich und ich kann mit ihr schlafen. Ehe ist eigentlich nur ein Nachteil für mich, dass ich dann eine Verantwortung auch noch für sie habe. So habe ich alles und kann dann jederzeit sagen, tschüss, jetzt gefällt es mir mit dem, ich suche mir jemand anderes. Also das sind ganz, ganz schlimme, negative Dinge, bis dorthin, dass so viele junge Leute keine Ehe mehr eingehen können und wollen, Angst haben vor der Ehe. Und auch die Mädchen, es ist ja klar, wenn ich damit rechnen muss, mein Partner verlässt mich früher oder später, dann werde ich noch nicht zu 2, 3, 4 Kindern Ja sagen und stehe dann am Schluss als alleinerziehende Mütter in dieser Not, die ja überall heute zu beobachten ist mit den alleinstehenden Müttern. Das ist wirklich ein Drama. Und durch diese frühe Sexualbeziehungen, die ist ja eine der Hauptursachen für die Abtreibung, dass so viele Kinder im Mutterleib getötet werden. Ne? Man schläft miteinander. Man erlebt es halt, ja, das ist doch schön und gefällt mir und warum soll ich das nicht machen? Und plötzlich, ach du liebe Zeit, ich bin schwanger, großes Unglück. Und dann, ja, es ist ja meistens nicht so, dass die Mädchen oder die jungen Frauen auf die Abtreibung drängen, sondern es ist die Umgebung, der Vater, die Familie. Ach, bitteschön, das ist doch ganz einfach, das ist doch heute nicht mehr verboten, das kannst du doch ruhig machen. Und dann werden sie bedrängt, bis sie nachgeben, oft gegen ihren Willen. Also hier ist eine schlimme Entwicklung in Gang gekommen, die für unser Volk äußerst schädlich ist und zerstörerisch ist. Und oft wird dann gesagt, ja, wieso? Die Bibel sagt doch gar nichts, da steht nicht drin, dass man vor der Ehe nicht miteinander schlafen kann. Diese Behauptung ist nur, weil man einfach die Bibel und die Sprache der Bibel nicht mehr kennt. Die Sprache ist ganz eindeutig. Alles, was sexuelle Handlungen sind, die außerhalb der Ehe stattfinden, nennt die Bibel Unzucht. Und zum Beispiel kann man nachlesen bei Paulus, ein Unzüchtiger, schreibt er, hat keine Möglichkeit, ins Reich Gottes einzugehen, solange er in seiner Unzucht lebt, solange er nicht bereut, solange er sein Leben nicht ändert. Also das ist schwere Sünde. Eine Sünde, von der ich nur loskomme von der Belastung durch die Sünde, wenn ich sie beichte, wenn ich losgesprochen werde, wenn ich sie bereue und den festen Vorsatz habe, sie nicht wieder zu tun. Und in diesem Zusammenhang eben eine weitere Sünde, die unser Volk zugrunde richtet, nämlich, dass wir auf das, was uns Paul VI. In der Enzyklika Humane Vitae gesagt hat, dass wir in Deutschland meinen, das nicht beachten zu müssen. Dass wir sagen, ja, da hat es ja geheißen, das kann ich mit meinem Gewissen ausmachen, ob ich künstlich verhüte oder nicht. Und wir haben uns überlegt, mehr wie ein Kind wollen wir nicht. Wir haben mit dem einen schon genug Arbeit. Übrigens, das habe ich selber in der Seelsorge öfters gehört, als es geheißen hat, ach, der eine, der macht uns schon so viel Sorgen. Na, der zweite kommt gar nicht in Frage. Das wollen wir nicht. Und damit wir es nicht kriegen, müssen wir ihn künstlich verhüten. Also das ist ein Nein zu Gott. Ein eindeutiges Nein. Wenn ich in diesem Nein bleibe und mich damit auch noch rechtfertigen will, so geht's nicht. Und das Schlimme ist, diese Sünde der künstlichen Verhütung, die wird überhaupt nicht mehr gebeichtet. Die spielt sozusagen in unserer Beichte kaum noch eine Rolle. Ganz, ganz, ganz selten, dass sich da noch jemand anklagt und sich ein Gewissen daraus macht. Und wir wissen ja, dass also die natürliche Geburtenregelung ist ja angeboten und ist ja auch offen. Aber wenn ich sage, ach, wer weiß, das andere ist einfacher, das ist leichter, da habe ich nicht so viel Scherereien mit. Ja, der Weg zum Himmel ist nie leicht. Und man muss vielleicht in dem Punkt schon mal darauf hinweisen, auch wenn es viele Leute nicht hören wollen, dass Jesus selber gesagt hat, es gibt den breiten Weg, der ins Unheil, ins Verderben führt. Und viele, sagt er, gehen darauf ins ihr Verderben hinein. Und es gibt den schmalen, engen Weg, der ins ewige Leben führt. Und nur wenige sind es, die ihn finden. Es sind immer wenige gewesen, die gemerkt haben, na, so geht's nicht, so wie die Heiden leben, so dürfen wir nicht leben. Und wie gesagt, diese Dinge, da leben eben heute wirklich sehr viele wie die Heiden. Und das bringt unser Volk in ein großes, großes Unglück. Da liegt kein Segen darauf. Wir folgen hier den Lügen Satans und nicht dem, was Gott uns lehrt.
Beichten, ich wüsste nicht was. Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Er ist uns aus Königsdorf zugeschaltet.
Ja, im dritten Teil möchte ich zu sprechen kommen auf so eine Reihe Einzelpunkte, die heute im Argen liegen und wo wir oft blind sind und die wenig oder nicht gebeichtet werden. Da würde ich zunächst mal auf die alltäglichen Lieblosigkeiten hinweisen, die bei uns in den Familien und im Betrieb und da, wo Menschen miteinander umgehen, immer wieder passieren. Dass ich ja so sehr in meinem eigenen Egoismus befangen bin, dass ich gar nicht sehe, wie es dem anderen geht, dass ich dem Dinge an den Kopf schmeiße, wo ich selber nicht möchte, dass sie mir passieren, ne? So wie es ja heißt, wir sollen das dem Nächsten tun, was wir möchten, dass uns auch getan wird, aber nicht das Gegenteil, dass ich, oder wie das eben dem Sprichwort heißt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wir fügen da sehr wohl dem anderen Dinge zu, die wir eigentlich selber nicht haben wollen. Da ist also vor allem das Mobbing, dass Leute im Betrieb oder in der Schule, Kinder, Schüler, andere hänseln und ärgern, Lehrer ärgern, Lehrer mit Mobbing kaputt gemacht werden. Aber das gilt, das ist im Grunde genommen in der gesamten Gesellschaft überall passiert das. Dann ist dann der Tratsch. Allerdings muss ich sagen, da habe ich schon manchmal Beichten gehört, wo Menschen das aufgefallen ist, dass sie andere durch den Kakao ziehen und viel zu viel über die Fehler anderen reden und das eigentlich dann oft auch nicht gerne mitgemacht haben. Aber die haben oft gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich mir da helfen soll. Ich bin halt mit den anderen zusammen und dann fängt's an und dann mache ich eben oft mit, obwohl ich es nicht will. Ich habe dann oft gesagt, bitte nicht mitsprechen, leise anfangen zu beten. Und wenn eine Gelegenheit ist und es wird mal von jemand wieder sehr viel Böses gesagt, ja, das hat er gemacht, das habe ich beobachtet, ja, das ist ja unmöglich mit dem, dass sie dann versuchen, mal an irgendeiner Stelle zu sagen, ja, aber stellt euch vor, da habe ich doch kürzlich was Nettes erlebt, da war er wirklich immer freundlich zu mir, da hat er mir geholfen, wo ich da in Schwierigkeiten war. Oder so, dass ich was Positives einflechte. Ich habe gesagt, wer in dieser Weise den Gesprächen versucht, eine andere Wendung zu geben, der wird dann auch in solche Gespräche nicht mehr so leicht eingezogen, weil die sagen, ja, der kommt dann immer mit seinen positiven Sachen daher, das wollen wir nicht hören. Ja, wo auch diese Lieblosigkeiten in den Familien, ich beobachte das in vieler Hinsicht seit Jahren, Verhältnis Schwiegermutter, Schwiegertochter. Ein ganz gespanntes Verhältnis, immer und immer wieder, letzten Endes, ja, wem gehört denn der Mann? Die Schwiegertochter ist mit ihm verheiratet, die Mutter, die sagt nach wie vor, das ist mein Sohn und ich will, dass der tut, was ich will und so weiter. Also hier wirklich an die eigene Brust klopfen. Wenn ich in der Rolle der Tochter oder der Mutter bin, wie verhalte ich mich? Ist das der Wille Gottes, was ich tue? Da muss ich mich wirklich fragen. Dann eben überhaupt diese Streitereien, dass man immer wieder in Streit miteinander kommt. Das ist ja der Wille des Bösen. Der Böse will, dass wir in den Familien und überhaupt, wo wir miteinander leben, auch in der Politik, immer wieder in Streit kommen und dass es dann Gewalttätigkeiten gibt und bis hin in der Politik bis zum Krieg und zum Mord und Totschlag. Das ist das, was der Böse will. Und wenn wir da mitmachen in diesen Dingen, machen wir uns schuldig. Das will Gott nicht. Gott hilft uns, selig die Friedensstifter. Er hilft uns und er will auch, dass uns dazu bewünden, das zu verwenden, dass wir ausgleichen, dass wir Brücken schaffen, dass wir helfen, dass Verständigung entsteht. Übrigens hat auch heute ja der neue Bundespräsident darüber gesprochen, gegenseitige Hilfe, Verständigung. Dann ein ganz schlimmer Punkt, der viel zu wenig beachtet wird, ist das Nichtvergeben. Viele leben und meinen, ich bin ein guter Christ, aber haben Menschen, denen sie sagen, dem vergebe ich das nicht. Was der mir damals angetan, kommt doch gar nicht in Frage. Na, das vergebe ich nicht. Wenn ich nicht vergebe, kann Gott mir nicht vergeben. Wir sagen das im Vaterunser sogar. Ein ganz wichtiger Punkt. Gott möchte ja in unserem Herzen wohnen. Er will uns ja ein so wunderbares Geschenk, seine Gegenwart in uns geben, dass wir diese Freude erleben dürfen. Das ist schon eine Vorfreude des Himmels, die uns der Herr geben will. Aber davon sperre ich mich aus, wenn ich also sage, na, das vergebe ich nicht. Ne? Gott ist bereit, uns alles zu vergeben, was wir je getan haben, wenn wir es bereuen und ihn darum bitten. Und wir sind, na, das vergebe ich dem nicht. Das sind Kleinigkeiten im Verhältnis zu dem, was Gott uns vergeben muss. Aber diese Kleinigkeiten, nein, das machen wir nicht mit. Und da kommt noch ein weiteres Gesetz. Was siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten und den Balken im eigenen Auge siehst du nicht? Das ist also ein, wirklich für uns alle ein Wunderpunkt, dass wir die Fehler des anderen erkennen und die eigenen nicht. Und da kommt auch diese Kritiksucht dann her, dass wir die anderen ständig kritisieren und schulmeistern wollen. Wenn ich meine eigenen Schwächen und Fehler einigermaßen mal mir bewusst geworden sind, wie viel bei mir auch im Argen liegt, dann habe ich Verständnis dafür, dass die anderen auch nicht vollkommen sind. Und da rede ich nicht ständig über die Fehler der anderen, sondern notfalls denke ich halt ein bisschen über meine eigenen Fehler nach und bitte Gott, dass er mir hilft, dass ich sie überwinden kann. Ja, diese ganzen, das habe ich oft auch in Beichten gesagt, was Sie jetzt gebeichtet haben, das ist ganz typisch der alte Mensch, von dem es in der Bibel heißt, dass er in der Taufe mit Christus am Kreuz sterben soll, dass er untergehen soll, damit der neue Mensch, der nach Christus geschaffen ist, den uns Jesus anbietet, dass wir diese neuen Menschen werden können, dass der eine stirbt und wir jetzt an diesem neuen Menschen Anteil haben. Und der neue Mensch, der vom Heiligen Geist gezeugt ist und geboren ist, aus Wasser und dem Geist, dieser neue Mensch, der ist fähig, den Nächsten nicht nur zu lieben und zu ertragen, sondern auch den Feind zu lieben und er ist fähig zu verzeihen. Das sind die Dinge, wo sich zeigt, ob ein Mensch auf dem Weg zum neuen, neu gewordenen, mit Jesus auferstandenen Menschen ist, dass er vergeben kann, dass er verzeihen kann, dass er gut sein kann und auch für den beten, der ihm wehgetan hat. Das wäre also ein Bereich, aber ich möchte noch ergänzen, gerade auch mit dem fünften Gebot zusammenhängend, wir sündigen oft auch im Verkehr. Wenn ich an unübersichtlicher Stelle jemand überhole und es kommt mir dann entgegen und es passiert ein Unglück, dieses unvorsichtige Überholen oder auch Rasen, dahinrasen, durch die Städte rasen, die Geschwindigkeit dauernd überziehen, rücksichtslos die anderen, denen Schwierigkeiten im Verkehr zu machen, das sind Sünden, die ganz wenig gebeichtet werden, obwohl sie ununterbrochen passieren, können sie immer wieder erleben. Und dann auch noch die Sünden wieder, das Eigentum. Ich weiß es eben aus Gesprächen und so, wie viel wird in den Betrieben entwendet, dass man einfach Dinge mitnimmt. Ich habe mal von einem Mann gehört, der hat in einem Baufirma gearbeitet und er hat sein ganzes Haus, was er sich selber gebaut hat, das waren lauter Dinge, die er bei anderen Firmen bei anderen Baustellen abgezweigt hat. Mit dem hat er sich sein eigenes Haus gebaut. Solche Dinge, das bringt keinen Segen. Und da reicht es auch nicht in solchen Sachen, dass ich sage, ja, da habe ich also im Betrieb die und die Dinge mitgehen lassen. Das muss wieder gut gemacht werden. In dieser oder jener Form wieder gut machen ist etwas ganz Wichtiges in diesem Bereich. Und es trifft auch viele Dinge heute zu. Da gibt es zum Beispiel bestimmte Vergünstigungen, die ich beantragen muss. Zuschüsse, zum Beispiel auch Zuschüsse von der EBG. Oder da gibt es heute vielerlei solche Dinge, wo ich falsche Angaben machen kann und mir was erschwindeln kann. Auf diesem Erschwindeln liegt kein Segen. Und es ist notwendig, dass ich in die Beichte bringe und dass ich mich da anklage und dass ich auch dann bereit bin zur Wiedergutmachung. Und schließe als letzten Punkt noch die Lüge, dass wir so leicht bereit sind, heute zu schwindeln im Alltag, die Dinge ein bisschen anders darzustellen, wie sie waren, oder einfach abzustreiten, nö, habe ich nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Privatim und auch öffentlich. Es ist auch erschreckend, wenn man bedenkt, wie auch unsere Politiker Dinge verheimlichen, uns oft ein A für ein U vormachen und unredlich sind, nicht wirklich offen sind. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich so mit solchen Lügen konfrontiert werde. Ich denke mir immer, der Satan ist der Vater der Lüge. Das ist ganz gefährlich, sich mit ihm einzulassen, denn er will uns zerstören, unser Leben zerstören. Deswegen also ganz wichtig, dass ich wirklich das Sakrament der Beichte gebrauche als einen Weg zu Gott. Einen Weg, würde ich auch sagen, zur Heiligkeit. Denn wir sind alle zur Heiligkeit berufen. Das Konzil hat es ganz klar gesagt. Der Papst sagt es immer wieder. Und im Himmel gibt es nur Heilige. Und solange wir eben in den Himmel wollen und nicht heilig sind, da müssen wir ja bekanntlich durch diese Reinigungsanstalt, die eventuell sehr unangenehm für uns sein wird, was man auch Fegfeuer oder Reinigungsort nennt. Ne? Aber das können wir uns ersparen, wenn wir wirklich aufrichtig unsere Sünden vor den Herrn legen. Alles, was wir ans Licht bringen, wird Licht und hört auf, Finsternis zu sein. Und bitte, es muss ausgesprochen werden. Ich muss sagen, Herr, ich habe gesündigt, ich habe das getan und ich bitte um Verzeihung. Und es genügt nicht, in einen Bußgottesdienst zu gehen und da ein paar Lieder zu singen, ein paar Texte zu hören, ein paar Gebete mir anzuhören. Das reicht nicht. Ich muss wirklich persönlich losgesprochen werden und nicht so in einem allgemeinen, ja, der Herr, der wird es uns schon verzeihen. Nein, machen wir von diesem Sakrament Gebrauch. Der Herr hat ausdrücklich gesagt, den ihr die Sünde erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ja, damit hätte ich also den wichtigsten Punkt abgeschlossen und jetzt könnten gerne uns die Hörer, wenn sie Fragen haben, dazu sich melden.
Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, beichten, ich wüsste nicht was, ist heute unser Thema. Es sprach zu uns Herr Dr. Hans-Martin Lochner. Sie sind nun eingeladen, mitzusprechen, Ihre Fragen zu stellen. Herr Dr. Lochner, Herr Beiter ist der erste Anrufer. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Am Anfang haben Sie von Pater Pio gesprochen und dass er mit dem Seelenführer da ihn etwas gefragt hat. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Seelenführer und dem Beichtvater? Oder ist das Gleiche?
Ja, oft ist das Gleiche. Aber bei ihm war das wohl nicht so, weil er ja in einem Kloster wohnte, aber sein Seelenführer war woanders in einem anderen Kloster. Und er ist ja selber nie rausgekommen aus seinem eigenen Kloster. Also das kann bei manchen Leuten dasselbe sein, dass sie da beichten und dass der zugleich der Seelenführer ist. Zum Beispiel bei der großen heiligen Therese von Avila, da ist das der Fall gewesen. Auch bei vielen anderen Heiligen weiß man das. Aber das ist nicht zwangsläufig.
Mhm. Ja? Ja, danke schön, Herr Beiter, für Ihren Anruf.
Ja, vielen Dank.
Für Ihre Frage. Auf Wiederhören.
Guten Abend.
Herr Dr. Lochner, eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Guten Abend.
Ja. Guten Abend, Herr Dr. Lochner.
Ja.
Es ist wirklich ein Problem. Viele Leute, die noch gesund sind, gehen nicht in die Kirche, weil sie im Fernsehen den Gottesdienst anschauen. Und das ist doch nicht richtig. Das ist doch keine Sonntagspflicht erfüllt, oder?
Also wenn ich gesund bin und wirklich gehen kann, dann mache ich mich schuldig, wenn ich nicht gehe. Und da reicht das Fernsehen nicht aus. Das wäre ungefähr so, wie wenn man sagen würde, ich könnte ja auch mal übers Radio beichten oder übers Fernsehen beichten oder übers Telefon. Oder die Kirche verlangt auch die Trauung zum Beispiel immer, dass ich persönlich da bin, dass ich persönlich spreche. Und der persönliche Kontakt. Und das ist etwas ganz anderes, wenn ich wirklich eine gläubige Gemeinde habe, in der den Gottesdienst feiern kann, das ist was ganz anderes, wie wenn ich nur von daheim als Zuschauer dabei bin. Außerdem kann ich ja auch gar nicht wirklich die Kommunion empfangen. Sicher, es gibt für Kranke dann die Möglichkeit, dass die Krankenkommunion gebracht wird, aber für den normalen Fall gilt es ja nicht. Also das ist auf jeden Fall ungenügend. Da haben Sie völlig recht.
Mhm. Viele sagen, da bin ich eher dabei mit dem Kopf wie in der Kirche, da bin ich abgelenkt, ich bleibe da zu Hause, dann das gefällt mir besser. Und das ist nicht richtig. Aber nein, die Leute hören das jetzt nicht. Die haben ja, das sind der Horeb nicht.
Ja, das ist das Problem.
Ja. Ja.
Sie können nur, Sie selber können es denn sagen, aber wir tun uns schwer, andere da zu bekehren. Das ist ein Problem.
Mhm. Gut, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Dankeschön.
Alles Gute.
Dankeschön.
Herr Mokri aus Hürth ist der nächste Anrufer. Guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend. Zuerst das Gleiche, was die Dame vor mir jetzt kurz gesagt hat. Das ist leider die das hören sollten, das nicht hören. Sie haben alles toll, super gesagt heute Abend, aber leider, das sind die das hören, aber die das nicht hören möchten. Dazu kann man nicht viel sagen, aber eine andere Frage hätte ich auch. Sie haben richtig gesagt, zur Heiligen Kommunion sollte man nur dann gehen, wenn wirklich so geistlich alles in Ordnung ist. Was sollte man tun, wenn man kennt jemanden von Bekannten, der trotzdem zur Heiligen Kommunion geht und man ist fast davon überzeugt, dass es nicht korrekt ist? Kann man etwas machen oder nur... Schweigen.
Ja, nur man kann ihm das sagen, ihn aufmerksam machen, aber natürlich mit Vorsicht und liebevoll, nicht kommandieren oder sowas, aber er sollte das schon hören. Da gibt es ja in der Bibel dieses Wort, wer unwürdig von dieser Speise ist, der isst und trinkt sich das Gericht, der zieht sich das Gericht zu, weil er hier sich versündigt. Also es ist nicht so, dass ich nur zur Kommunion gehen kann, wenn ich ein vollkommener Mensch bin, das ist ganz klar. Aber wenn ich in Sünde lebe, ist es nicht in Ordnung. Ich denke da gerade an einen Anruf, den ich mal vor einiger Zeit bekommen habe, nach einer Sendung, sagte die Frau, ich habe mich in der Sendung nicht getraut zu melden, ich hatte Angst, ich werde dann erkannt. Sie hatte das Problem, dass sie war Kommunionhelferin und ihr Pfarrer verlangte, dass wenn da ein Beerdigungsgottesdienst ist, dass sie an die erste Bank hingehen soll und jedem, der dort kniet, die Kommunion geben soll. Also nicht warten soll, bis die Leute rauskommen und sie wollen, sondern sie musste sie direkt bringen. Und sie hat gesagt, ich weiß, da sind Leute, die sind aus der Kirche ausgetreten, die leben unehelich zusammen, die sind wieder verheiratet und so weiter. Ich kann das doch gar nicht machen. Was würden Sie mir empfehlen? Da habe ich gesagt, gehen Sie zum Pfarrer, sagen Sie ihm, bitte, Herr Pfarrer, teilen Sie mich bei solchen Gottesdiensten nicht mehr als Kommunionhelferin ein. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht verantworten. Also, wie es dann der Pfarrer macht und welchen Schlüsse er draus sieht, das ist dann seine Sache. Aber sie muss sich nicht etwas antun, wo sie weiß, das ist nicht in Ordnung. Sie kann also sozusagen hier Einspruch erheben. Also hier bitte nicht leichtfertig gehen. Übrigens, was die Wiederverheirateten betrifft, ich empfehle heute, und ich weiß, dass es zum Teil auch gemacht wird, gute Leute, ihr dürft natürlich in die Kirche gehen und der Herr freut sich, wenn er kommt. Aber ihr wisst, dass ihr nicht zur Kommunion zugelassen seid. Aber ihr könnt in der Bank, wenn ihr kniet, sagen, Herr, bitte komm jetzt in mein Herz. Man nennt es die geistliche Kommunion, die früher in Deutschland weitest verbreitet war. Man ist ja nur einmal im Jahr in vielen Fällen zur Beichte und gleich zur Kommunion gegangen und dann das ganze Jahr nicht mehr. Und das ganze Jahr hat man nur geistlich kommuniziert in jedem Gottesdienst. Also das ist ohne weiteres möglich. Und ich würde sagen, da freut sich der Herr, auf so etwas liegt Segen, dass ich mir nicht etwas rausnehme, eigenmächtig, sondern dass ich weiß, ich bin im Zustand der Sünde und trotzdem erbitte ich mir den Segen vom Herrn. Ja, das ist wie bei dem Zöllner, wo der Herr sagt, der ging gerechtfertigt nach Hause und der Pharisäer nicht. Ich kann mir denken, dass da das wirklich auch ein Weg zur Heiligkeit sein kann, in dieser Weise die Gebote der Kirche zu achten.
Mhm. Dankeschön, Herr Mokri. Alles Gute für Sie.
Ja, danke.
Auf Wiederhören. Herr Dr. Lochner, Frau Detscher aus Heiligenbrunn ist unsere nächste Anruferin. Guten Abend, Frau Detscher.
Guten Abend. Guten Abend, Herr Franz-Martin Lochner. Also ich sage mir einfach, die Beichte ist ein wichtiges Sakrament, weil ja Jesus hat, sonst hätte es ja Christus nicht eingesetzt, gell?
Genau.
Und ich sage mir einfach, wie oft sagt man mal irgendein liebloses Wort, wo man gar nicht sagen will. Und wenn man das immer auf sich lasten lässt, das finde ich ja nicht gut. Sondern wenn man nicht einmal sagen, dass man das ehrlich vor Gott bringen kann, sage, lieber Gott, ich bereue das und bekenne das alles vor dir und zu Gott. Und der macht's ja, der Priester ist ja Stellvertreter Gottes, gell?
Ja.
Und da finde ich einfach, dass man das doch immer wieder tun sollte. Dann kann man auch alles besser auch im Alltag bewältigen und kann auch alles besser ertragen und alles ist nicht so schwer und man fährt nicht gleich, sagen wir mal, aus der Haut oder regt sich nicht gleich so auf, gell? Und man kann das dann alles irgendwie besser, alles besser ertragen.
Ja, allerdings glaube ich auch, man sollte, wenn einem sowas rausgerutscht ist, so unabsichtlich, so Lieblosigkeit, da kann man sicher sofort sagen, Herr, bitte, ich habe jetzt gemerkt, das war ein Fehler, verzeih mir. Ich kann eben bei dem anderen, dem ich da vielleicht zu nahe getreten bin, auch sagen, es tut mir leid, dass ich da jetzt da ausgerutscht bin. Aber dass ich dann zur Beichte gehe, das würde ich unbedingt unterstreichen, haben Sie voll recht mit dem, was Sie gesagt haben. Also, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Ja, bitte.
Alles Gute für Sie.
Danke gleichfalls.
Herr Dr. Lochner,
ja?
Es ist ja auch eine zumindest menschliche Regung, wenn wir wirklich mal über unser Ziel hinausschießen und gerade frei raus ganz unüberlegt was sagen. Ich denke, das passiert jedem von uns. Und so wie Sie das Beispiel gesagt haben,
leider Gottes
müssen wir wirklich sagen, ja. Und wie Sie es gerade gesagt haben, das dann auch mit in die Beichte hineinzubringen und da wirklich unseren Hochmut, den wir dann oft besitzen, unseren Stolz abzulegen, kann schwierig werden.
Ja, das merke ich jedes Mal, wenn ich beichte. Ich muss sagen, es ist bei mir nicht so, dass ich also mit Begeisterung immer beichte. Es ist immer eine Schwelle, die ich überspringen muss. Fällt mir nicht so leicht, aber ich weiß, dass es notwendig ist, dass es gut ist. Und ich denke auch immer an meine Kinder damals, Kommunion, Firmenkinder, die hinterher nach der Beichte immer gesagt haben, ach, jetzt fühle ich mich so leicht, ich glaube, ich könnte davon fliegen. Also hinterher dieses Gefühl der Erleichterung, das ist etwas so Schönes nach jeder Beichte. Aber wie gesagt, vorher, da habe ich immer ein bisschen Bammel. Es fällt mir nicht ganz leicht.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner. Die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb für uns zu sprechen in der Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, diese Sendung entstand aus Ihren Spenden. Sie wissen, Radio Horeb ist spendenfinanziert und Ihrer Mithilfe. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorwählen. Weiter 8323 9675120. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer und viele Informationen auch zu allen anderen Sendungen hier bei Radio Horeb. Das ist alles kostenlos für Sie. www.horeb.org. Zum Nachhören können Sie gerne die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende der Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
O Herr, segne jetzt alle, die zugehört haben. Gib, dass in deiner Kirche wirklich eine Gemeinde entsteht, die all die Dinge im Glauben ernst nimmt, die sie auf dem Weg macht, hin zu dir voranzugehen, dir immer näher zu kommen und immer wieder zu bereuen, was falsch war, und von dir neue Gnade zu bekommen, damit sie immer reicher beschenkt werden und an diesem Glaubensreichtum, den du ihnen gibst, anderen Anteil geben können. So segne alle, die heute jetzt hier zugehört haben, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.